We now have breaking news.
Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Jahr 2024. Die Strategen wünschen euch frohes Neues. Dominik.
Ja, frohes Neues, auch von mir. Es ist schön, dass ihr alle wieder zuhört und das ist schön, dass wir auch im neuen Jahr wieder am Start sind. Ihr habt uns ja wahrscheinlich schon gehört, Turmoil ist ja schon rausgekommen, das hatten wir noch im alten Jahr aufgenommen, aber jetzt die erste Folge mit uns aus dem neuen Jahr.
Ja, mein Name ist Stefan und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das kommende Jahr und da, das ist bestimmt wieder so pickepacke voll, dass wir gar nicht hinterherkommen werden. Deswegen, die Themen gehen uns nicht aus und heute wieder eine frische News-Sendung mit ein paar sehr interessanten Sachen und natürlich hat auch der Weihnachts-Sale bei uns für leere Portemonnaies gesorgt, vielleicht ja bei euch auch. Teilt uns das gerne mit auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl.
Das macht ihr bitte. Und genau Weihnachts-Sale ist ja auch ein super Stichpunkt. Das haben wir nämlich, Stichwort, das haben wir nämlich gesagt. Lass uns doch mal austauschen, was wir alles im Weihnachts-Sale, der ja auf manchen Plattformen auch noch läuft oder zumindest verlängert wurde ja, oder wie auch immer. Bei PlayStation ist das ja mehr so ein Januar-Sale geworden.
Ja, ja, genau.
Und lass uns doch da mal austauschen, was wir da alles abgestaubt haben. Wollen wir damit mal starten?
Also auf jeden Fall, ich würde ja jetzt gerne sagen, bei mir sind ganz viele Strategiespiele drin gelandet, aber ich habe mir die schon vorab immer so geholt. Aber eins ist auch bei mir gelandet. Ich glaube, du weißt noch welches, ne?
Ach Gott, jetzt hast du mich erwischt. Natürlich hast du es mir gesagt. Heieiei. Das ist noch gar nicht so lange her. Kurzzeitgedächtnis.
Ist nicht schlimm. Nee, ich helfe dir auf. Ich helfe dir auf die Sprünge. Vielleicht erinnerst du, es hat was mit dem, es hat was mit einem Krieg zu tun. Mhm. Ah, okay, es macht dich nicht. Es ist natürlich Company of Heroes 3.
Ach, genau. Ja. Verdammt. Klar, das hast du ja auch schon auf unserem Discord-Server geschrieben. Stimmt,
ja,
jetzt
genau.
Fällt es mir wieder ein.
Und ich bin ja wie so ein Tiger die ganze Zeit drumherum geschwänzelt und habe mir so gedacht, das sieht interessant aus, das hat gute Bewertungen und aber war mir einfach zu teuer. Aber wie das mit so Sales
ist. Ja, mir ist es auch jetzt im Sale noch zu teuer, ehrlich gesagt. Das ist ja immer noch über 30 Euro, ne?
Nein, das ist nicht zu teuer. Ich erzähl dir auch warum. Weil, also ne, Stefan schwänzelt um das Ding herum und dann Sale, bam, natürlich super günstig und ich kann das nicht bereuen. Ich kann das einfach nicht bereuen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Strategiespiel und so unfassbar umfangreich. Also, und was noch oben drauf kommt, ist ja jetzt Plattform-Konsole, ne? Und die Steuerung ist richtig gut auf den Controller angepasst. Also, ich dachte vorher auch, okay, vielleicht ist das wieder so hakelig, aber egal, komm, du kannst dich arrangieren. Das hat bis jetzt immer geklappt, ne? Aber dass das wirklich so gut funktioniert, dass du deine Einheiten kontrollierst und präzise Befehle geben kannst, wird euch am Anfang, ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, aber wird euch am Anfang in einem Tutorial schon mal schön beigebracht. Und diese Einführungsmission, ich dachte so, ach, das wird bestimmt gähnend langweilig. Aber nö, da geht's schon richtig in die Vollen. Bekommt erstmal so eine Sequenz zu sehen, das ist nämlich auch Teil des Spiels. Das ist ein bisschen szeniastisch auch angehaucht. Und wirklich top. Also alles in allem.
Das ist von Sega, ne?
Das ist von Publisher Sega und Entwickler ist Relic. Relic Entertainment, okay. Ne? Die haben ja auch schon die anderen Teile gemacht.
Ich habe das vor 2 Jahren, glaube ich, mal auf der Gamescom gesehen, als das angekündigt wurde. Und da hat mich das auch schon ziemlich fasziniert oder interessiert. Aber erzähl mal, sind da auch Basisbauelemente drin oder ist das rein Truppenschieberei?
Ja, da geht es natürlich um deine Einheit an Helden, die du, die du befehligst. Und was ich gerade noch sagen wollte, Relic ist übrigens, die machen das schon seit Anfang an, ne? Also Company of Heroes 1, glaube ich, irgendwann Anfang 2000er. Ja, 2006 rausgekommen, hier die PC-Version. So Basisbau, wenn du jetzt spekuliert hättest, dass das dich vielleicht abholen würde von irgendwas anderem, ja, das ist hier halt nicht so Fokus bei dem Spiel. Ne? Es geht wirklich um die reine Truppenstrategie bei Company of Heroes, aber wirklich sehr gut umgesetzt.
Ja, spannend. Ja, ich habe aber auch im PlayStation Sale zugegriffen und das tatsächlich auch nicht so knapp. Und ich glaube, ich habe damit auch mal wieder meine so schön liebevoll genannte Next-to-Play-Liste unendlich erweitert.
Oh nein.
Also unendlich nicht, aber um immerhin 4 Spiele erweitert. Ich habe 4-mal zugeschlagen und 4-mal im Bereich Strategie. Und zwar habe ich gekauft Let's Build a Zoo von No More Robots. Das Spiel habe ich auch schon länger auf der Wishlist. Ist ein Zoo-Tycoon-Spiel. Also man baut einen Zoo auf und managt den. Das Ganze in einer Pixel-Grafik, was mich eigentlich gar nicht so anspricht. Aber ja, irgendwie hat mich das Spiel dann doch gehuckt. Und bei 11 Euro habe ich dann gesagt, komm, jetzt nehme ich es mal. Waren irgendwie grob 50% oder 40% oder sowas. Und ich habe auch schon mal reingespielt. Und es ist unfassbar komplex auf den ersten Blick.
Also ich wollte jetzt sagen, was hat dich jetzt angesprochen? Dass da Su dran stand, oder?
Ja, du kennst mich, ne?
Ja, ein bisschen affin dafür, ne?
Ja, total. Ja, ich mag so Freizeitpark und Zoo Tycoon und sowas, das mag ich irgendwie. So ein bisschen friedliche Umgebung und Management halt einfach, ne? Und grundsätzlich, da geht es halt drum, man baut Gehege, man kann die verschieden groß bauen, man kann verschiedene Tiere da reinsetzen, man kann den Tieren muss man dann schauen, dass man mit einem Forschungsbaum da Spielzeuge reinschafft oder Landschaftselemente und. Also man hat dann verschiedene Besuchergruppen. Es gibt, wir wollen jetzt nicht ins Detail abdriften, da machen wir irgendwann mal eine schöne Folge drüber. Es ist auf jeden Fall deutlich komplexer, als das zunächst erstmal vermuten lässt. Und ja. Das hat mich, ich habe es jetzt eine halbe Stunde grob gespielt und in der halben Stunde hat es mich echt super abgeholt. Und ich bin froh, dass es Bestandteil meiner Sammlung ist.
Dominik, ich bin schockiert. Ich habe mir gerade ein paar Bilder zu diesem Spiel angeguckt. Das ist ja schon, also ich meine, das sind jetzt wahrscheinlich Screenshots, ne, wo wirklich schon, also da geht ja einiges. Der Bildschirm ist so voll mit bunten Bonbonfarben. Das hat mich total umgehauen.
Aber das ist doch was aber für dich.
Ja, es sieht schon so, also ich meine, du wirst ja reinzoomen können, rauszoomen können und dieses Reinzoomen, das sieht schon echt mega süß aus, die Figuren, die ihr da habt. Und ich stelle mir das sehr süchtig machend vor. Also zumindest, das sieht total crazy aus. Kostet jetzt, ich habe mal geguckt, Ultimate Edition so knapp über 30 Euro. Du hast jetzt, ich vermute mal, du hast so die Standard Edition, oder?
Genau, ich habe die Standard genommen, ja.
Gut, Ultimate hat jetzt hier noch so ein bisschen Dinosaurier und ein Aquarium noch mit dabei, genau, wie ich hier sehe. Aber das sieht schon sehr komplex aus. Also ein cooles Game, könnte man sich mal auf die Liste packen. Aber da sind ja noch 3 weitere. Wann willst du das alles spielen?
Ja, genau. das nächste ist War Mongrels von Destructive Creations. Das ist 70% rabattiert gewesen für 15 Euro. Und das ist auch krass, ein Kriegsszenario-Spiel mit Stealth-Elementen. Stealth-Elemente kicken mich überhaupt nicht, aber das Spiel sah grafisch echt ganz nice aus. Ich dachte, ach komm, es hat gute Bewertungen bekommen.
Es hat ein bisschen was von Kommandos, oder?
Naja, genau. So sieht's aus, ja.
Aber optisch wirklich mega. Also Belichtung und alles,
naja,
sieht
genau
richtig heftig aus. Toll, cooles Spiel.
Genau, und deswegen habe ich dann auch gedacht, ich habe mir mal ein grobes Let's Play auf YouTube dazu angeguckt und dachte, ach komm, das machst du mal, schaust du mal rein. Ich habe es noch nicht gespielt, aber vielleicht irgendwann demnächst wird das auch mal in der Spielkiste landen.
Kennt man denn...
So, dann das nächste...
Achso. Ich habe hier ständig Nachfragen. Ja. Ist das okay? Kennt man denn Destructive Creations, die Entwickler?
Ich habe sie nicht gekannt.
Nee, ich irgendwie auch nicht. Aber okay. Ich meine, das sagt ja nichts aus. Also die Bewertungen sehen ja wirklich gut aus und der Titel so grafisch, also wirklich Zucker. Ich habe es mal auf die Liste gepackt. Mhm. Bin gespannt. Macht mich noch arm hier.
Das nächste, das hat mich wirklich gefreut und als hätten wir es nicht vorausgesagt. Du darfst raten, nämlich wir haben schon über einen Teil eine große Sendung gemacht und das ist ein Folgeteil. Stefan, um was geht's?
Ach du Heilige. Oh Gott.
Auch über den Folgeteil hatten wir in der News schon gesprochen. Ich weiß, das ist jetzt sehr abstrakt, aber wir haben ein paar Mal drüber gesprochen.
Boah, das ist jetzt.
Und es ist von Frontier. Jetzt müsste es klingeln.
Nein, oh Gott. Ist das genauso, das ist peinlich jetzt. Oh nein.
Nein, das ist nicht peinlich, das ist nicht schlimm.
Ich weiß es nicht.
Es geht um den Formel-1-Manager.
Oh nein. Oh, der war im Angebot. nicht schlecht.
Richtig. Und zwar den 22er, den hatten wir ja schon mal in einer Deep-Dive-Folge behandelt. Den 23er, da hatten wir die Unterschiede schon mal in der News-Folge behandelt. Und in der News-Folge hatte ich gesagt, 60 Euro ist das Spiel einfach nicht wert. Das war, oder 55 Euro war, glaube ich, der Startpreis. Das ist, ja, nicht wert. Es ist natürlich eine harte Aussage, ne? Weil das Spiel ist gepolished, das hat die echten Formel-1-Lizenzen und. Da steckt auch schon eine ganze Menge Gehirnschmalz drin. Aber vom Unterschied zum 22er war es mir einfach nicht groß genug. Der 22er, der hat ja, hatten wir auch schon mal gesagt, der hat für mich so ein paar Themen, Stichwort Wiederspielwert und Stichwort Ambitionen bei den Trophäen, die es dann für mich nicht ganz so schön gemacht haben, wie es hätte sein können. Ja. Und die hat der 23er auch. Und deswegen habe ich damals gesagt, ey, warte mal ab, im Weihnachtssale oder sowas wird das mit Sicherheit bei mindestens 40% sein, glaube ich, habe ich damals gesagt. Und was haben wir jetzt gesehen? 60%. Das Spiel ist aktuell für 22 Euro zu haben und das noch bis zum 18.01. Und dafür denke ich und bin ich mir relativ sicher, ist es ein schöner Griff und wird mir dann auch Spaß machen, da bin ich mir relativ sicher.
Also, ja, das glaube ich schon. Also, weil du jetzt gerade sagtest, ist es jetzt nicht wert, aber das ist natürlich jetzt eine andere Perspektive, ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, also ich habe ja jetzt die anderen Teile nicht gespielt, so. Bei mir wäre es ja eine andere Bewertung als bei dir, der du ja, ich sag mal, den Vorgänger ja gemeistert hast, in Anführungsstrichen, oder zumindest sehr viele Stunden gespielt hast, dann überlegst du dir natürlich trotzdem zweimal, ne? Ist das jetzt vom Upgrade her so viel, dass sich das im Vollpreis wieder rechtfertigt? Also ich finde das völlig verständlich, dass man das abwägt.
Ja, ne, hast du recht. Also klar, wenn du den Vorgänger nicht gespielt hast, dann ist es das allemal wert, also die 20 Euro, aber auch trotzdem würde ich dann da sagen, ja, die 55 Euro ist hart an der Grenze, weil dafür hat es halt einfach so ein paar Dinge nicht mit dabei, die es für mich einen 55-Euro-Titel rechtfertigen würden. Aber da kommen wir vielleicht auch in einer anderen Folge dann nochmal genauer drauf zu, weil auch da könnte man ja dann zu gegebener Zeit drüber sprechen, auch wenn wir die Unterschiede schon mal in den News behandelt haben.
Einer fehlt noch.
Und der letzte Titel ist Gord von Team 17. Und zwar ist Gord ein mittelalterliches Survival-Aufbauspiel. Und das hat mich erstmal von den Screenshots gar nicht so sehr abgeholt. Ich habe aber dann auch da die positiven Rezensionen gesehen und habe mir dann auch nochmal Gameplay angeguckt und dachte, kann was sein, aber sieht sehr, sehr storylastig aus und sehr, sehr so charakterlastig und man muss mit den Charakteren sprechen, da stehe ich gar nicht so sehr drauf. Und als ich dann aber in der Beschreibung gelesen habe, Aufbau plus in Wellen kommende Attacken oder sowas, ne? Also ein bisschen Tower Defense mäßig, Aufbau und Tower Defense, ach, das ist doch eigentlich schon meins, ach komm, jetzt nimmst du es mal mit, 50%, 18 Euro, Ja, es ist grenzwertig, wenn man noch nicht so hundertprozentig weiß, ist es was, also zumindest für mich. Aber ich habe gesagt, komm, das machst du mal, selbst wenn es nur dann dazu dient, dass wir mal in der Folge darüber berichten können, dann hat es sich doch schon gelohnt. Und grundsätzlich, ich habe es dann nicht lassen können bei dem Titel, so stark hat er mich dann doch gehuckt, dass ich direkt mal reingespielt habe. Und was soll ich sagen, die ersten 20 Minuten haben mich vollkommen überzeugt.
Und Spoiler,
da
hallo?
Werden wir sicherlich.
Du musst die Spannung doch noch ein bisschen lassen, ob du es gut findest.
Ah, Stefan.
Ja, du hast ihn jetzt schon warum? Rausgehauen. Jetzt die Magie ist verflogen. Jetzt. Nein, alles gut.
Nein, aber das Interessante ist doch, warum und was das Kribbeln auslöst und sowas. Ne? Aber was ich dir schon mal sagen kann, Stefan, das könnte ein Titel sein, der ist auch für dich geeignet, weil du magst Frostpunk und einige Stellen haben mich doch sehr auch an Frostpunk erinnert.
Ach, wer ist denn Covenant Death? Was haben die denn so gemacht? Was ist jetzt? Ach so, die gehören generell zu Team 17, okay. Ja. Ja, ich habe ja, glaube ich, irgendwann in einer anderen News-Sendung schon meine tief verbundene Verbundenheit ist auch, übrigens auch ein cooler Satz, mit Team 17 ausgedrückt. Und deswegen, sieht cool aus, muss man ja sagen. Hast du auf jeden Fall einen guten Schnapp gemacht. Und irgendwie jetzt, gerade wo du es gesagt hast, mit Frostpunk, so das Interface, das hat so ist schon ein bisschen so Frostpunk-esque. So oben mit dem, auch mit dieser schwarzen Leiste und mit diesen
das stimmt,
Icons
das
und
stimmt,
so.
Das stimmt, aber vor allen Dingen die Story-Einblendungen, die haben mich extrem an Frostpunk erinnert.
Okay.
Nicht von der Thematik, das natürlich nicht, aber von der Stimmung.
Ist das auf Deutsch?
Da kommt, jetzt rückst du mich was. Hi, ich hab's gestern Abend gespielt.
Ist auf Deutsch, okay. Und es gibt sogar Ton. Es gibt sogar Ton. Krass. Richtig gut. Nicht schlecht.
Genau. Und was ich wirklich sagen muss, die Story, die ist zwar relativ stark vertreten. Mhm. Also sprich, es kommt immer mal wieder ein Einspieler. Es hat mich aber überhaupt nicht gestört. Und ganz oft stört mich sowas, weil es irgendwie dann vom Spielen wegbringt. Und ist es wirklich Teil der Stimmung. Und das haben die gut rübergebracht. Und das hat mich dann doch auch wirklich nicht nur an Frostpunk erinnert, sondern auch von der Story wirklich überzeugt. Also wie gesagt, ich habe es nur 20 Minuten gespielt. Da werden wir sicherlich auch noch mal genauer drüber berichten. Aber so im ersten Moment dachte ich, cool, hat sich gelohnt, werde ich spielen.
Sind das alles Käufe für die PlayStation?
Ja.
Okay.
Ja, du weißt ja, ich habe PlayStation, ist meine Hauptplattform.
Okay, hast du auch was auf PC gekauft?
Nee.
Okay, also das ist quasi deine Winterausbeute.
Genau, so sieht's aus.
Okay, aber ist ja trotzdem, es ist ja ordentlich, ne, also ja. Auf jeden Fall sehr viel Content für euch da draußen. Also freut euch schon mal auf den einen oder anderen Titel. Demnächst natürlich. Das Jahr hat ja erstmal angefangen. Wir müssen ja erstmal locker reinkommen. Ne? Also nicht drängeln, Freunde. Aber
so sieht's ja aus.
Nicht
und
das Einzige,
lustigerweise
was uns,
ist. Ja. Nee, lustigerweise eins vielleicht gerade noch, bis auf Let's Build a Zoo. Die anderen drei, die sind alle irgendwo im letzten Jahr, so 2023, rausgekommen. Manche davon auch echt relativ spät, so ab August. Und da muss man einfach wieder sagen, guck mal, Formel 1 Manager für 55 Euro ursprünglich zu haben. Jetzt habe ich für 55 Euro vier Spiele gekauft.
Klar.
Und drei davon sind gerade mal ein paar Monate alt. Das heißt, auch da sind die Bugs jetzt endlich raus und die sind wahrscheinlich wertiger, als sie rausgekommen sind. Also ich finde, da zeigt sich einfach mal wieder, ein bisschen warten lohnt sich. Und es gibt ja auch genug Content.
Ich kenne deine Argumentation. Du hast ja theoretisch auch recht. Ne? Also wer länger wartet, der zahlt weniger und so weiter und so fort, ist schon okay. Und hat wahrscheinlich auch weniger Fehler drin. Das ist ja nicht unwahr. Ich bin da nicht so, ich stehe da nicht so komplett hinter. Aber ich verstehe es. Ich kann es nachvollziehen.
Nee, das ist ja auch gut. Das muss ja auch die Leute geben, die direkt kaufen. Das macht ja dann auch
Muss ja die Leute geben, die die Spiele finanzieren, genau. Nein.
Genau.
Ja, schön. Wenn ihr da draußen auch das Portemonnaie geöffnet habt oder eure Karte durch den, wie nennt man diese Ritschratsch-Dinger früher, kennt heute keiner mehr, ne? Und durch den Kreditkarten-Dings, wie heißen die? Ritschratsch-Teil. Also wer das noch kennt, Hände hoch, dann seid ihr auf jeden
Fall. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Ritschratsch-Teil?
Also Kreditkarten sind ja heute nicht mehr so. Oder manche haben das noch so als Highlight, dass man so einen erfüllbaren Namen da drauf hat. Und ich glaube, in den USA ist das so, dass die da
das meinst du,
ja. Die haben da so ein Papierstück, das ist dann so ein Dokument, was das dann quasi bestätigt und die ziehen das dann mit deiner Kreditkarte da durch so ein Printteil und dann wird das von der Kreditkarte auf das Dokument geprägt. Mit diesem Ritsch-Ratsch quasi, wo die das hin und her ziehen. Das gab es, glaube ich, nie in Deutschland, aber irre einfach.
Ja, das ist so ein Papier, so wie so eine Quittung, ne? So ein Durchschlag praktisch. Ne? Und dann wird das einmal drüber gezogen. Genau.
Nee, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gab, aber ja. Also, falls ihr eins von.
Aus Deutschland ist mir das nicht so wirklich bekannt, ehrlich gesagt.
Nee.
Aber gut.
Hier ist man ja eh noch im Struggle mit Kreditkarten und so. Aber falls ihr irgendein Zahlungsmittel benutzt habt, das dazu führt, dass ihr ein Videospiel gekauft habt, lasst es uns gerne wissen und können wir auch drüber sprechen. Gut, aber das war nicht das Einzige, was uns bewegt hat. Ne? Da ist ja noch ein bisschen was anderes.
Nee. Genau, aber bevor wir weitermachen, würde ich sagen, wir haben ja noch Gewinner zu küren. Wir hatten doch in der Weihnachtsfolge. Hatten wir Gewinner. Wir haben ja ein Gewinnspiel draußen gehabt und zum Beispiel einen Hoodie von den Strategen verlost. Und das ging an den Artok.
Herzlichen
Glückwunsch, Artok.
Ja, ich applaudiere.
Vielen Dank für dein Engagement in der Community.
Oh ja. Vielen Dank auch immer fürs fleißige Teilen, Kommentieren und einfach dabei sein. Aber du hast ja sogar noch was gewonnen. Du kriegst ja quasi die doppelte Packung die Strategen und du hast ja sogar auch Aliens Dark Descent gewonnen. Also nochmal Applaus für dich. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Teile uns mit, wie du es findest, weil das ist auch ein Titel, von dem ich noch nicht hundertprozentig überzeugt bin, ob ich ihn kaufen soll, auch wenn der Stefan nur davon schwärmt.
Ja, hier sitzt der weltgrößte Alien-Fan und er so, ja, weiß ich nicht, juckt mich nicht. Keine Ahnung, erzähl mal, wie es ist. Ja, naja. Der Artok wird dich überzeugen, dann wirst du es dir holen müssen. Es läuft ja auch auf Konsole und das sieht ziemlich gut auf der PlayStation.
Ich weiß. Ja, ich bin gespannt. Also Artok, berichte mal, wie es dir gefällt. So, jetzt machen wir aber weiter. Es gab noch ein paar News, ein paar Ankündigungen. Und bei den Ankündigungen, ich bin drüber gestolpert bei Paradox, da ist Stellaris Nexus am 16.12. rausgekommen und da bin ich über Folgendes gestolpert und das war mir gar nicht bewusst geworden, weil Paradox macht jeden Januar scheinbar eine Preisanpassung. Also die gehen einmal über ihre Liste der Spiele und auch der DLCs und bewerten die neu. So, und dann habe ich gedacht, ach cool, da wird es ja dann bestimmt ein paar nette Schnapper geben. Ja, Pustekuchen. Nicht etwa nach unten, nein, die passen die Preise nach oben an. Und da bin ich dann doch mal tiefer eingestiegen, habe gedacht, ach, jetzt wird's aber spannend hier, was passiert denn hier? Sowas hat man ja noch nie erlebt. Und grundsätzlich kann man sagen, was sie, die haben Victoria 3 haben sie genannt und noch zwei andere Spiele, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Hintergrund, was sie in Südkorea um 10% vom Preis angehoben haben, in Norwegen plus 60% und in Indien plus 150%. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht 100% sicher, ob die Inflation da einfach so hoch ist und der Währungsverfall so groß, keine Ahnung. Habe ich mich nicht damit beschäftigt, aber ich war erstmal froh, dass in Europa und der USA keine Preisanpassungen stattgefunden haben. Trotzdem fand ich spannend, dass es sowas gibt, weil das ist mir zumindest bisher so klar noch nicht bewusst geworden.
Nee, ist mir auch neu. Aber krasser Eisberg, da einzutauchen und das zu recherchieren, nicht schlecht. Also interessant.
Total. Bei Paradox ist mir noch eins aufgefallen. Und zwar Star Miner wird in 2024 rauskommen. Das kommt von Paradox Arc. Also das ist ja mehr oder weniger deren, ja, wie soll man sagen, Indie-Sparte, kann man das so sagen? Oder deren ja. Suchgeschäft, sagen wir mal so. Und das Spiel ist von Cool and Good Games. Und was mich da einfach angemacht hat, war, dass es im Weltraum spielt, einen Basisaufbau mitbringt und Bergbauelemente und Verteidigungselemente drin hat. Also das hat mich auf jeden Fall zumindest schon mal angesprochen. Da werde ich bestimmt mal reingucken, wenn es dann draußen ist.
Was ich heftig finde, ist, dass die... Ja, ich weiß, das Spiel ist schon seit 2016, es gibt immer noch Inhalte dafür, aber Stellaris hat einfach mal eine Ultimate Edition, die 236 Euro kostet. Und wow. Ich meine, da sind wirklich viele Inhalte drin, ohne Frage, aber das finde ich schon heftig. Also das Basisspiel kostet ja immer noch 40 Euro, ist jetzt ab und zu schon mal reduziert, ne, dann kriegt das mal für einen Zehner, aber die Zusatzinhalte fand ich auch trotzdem immer noch ziemlich teuer im Vergleich. Deswegen Stellaris, ich habe mir mal die da hätte ich noch eine Xbox, da habe ich mir die Konsolenversion geholt, die habe ich sehr gerne gespielt, fand ich cool, aber da gab es die ganzen DLCs halt nicht, ne, die haben die irgendwie nach und nach dann veröffentlicht auf Konsole. Mhm. Aber das finde ich schon krass. Also natürlich wieder cool, dass es so lange supported wird, aber mega heftig vom Preis her und vom Einstieg. Da würde ich mir wünschen, dass es vielleicht, ich meine, muss ja nicht ständig sein. Wir wissen ja, Spiele sind ständig im Sale. Aber wenn die sowas zum Beispiel, so ein Ultimate-Bundle mal ein bisschen mehr vergünstigen würden, das wäre dann vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, da nochmal reinzugehen, weil das ist ja auch was mich total anspricht, ne, diese Spiele. Und das, was ich von dem Base-Game gespielt habe, fand ich auch ziemlich gut. Ich weiß ja nicht, ob ihr da draußen auch Stellaris-Fans seid. Da lohnt sich schon fast ein Abo. Was ist denn mit so einem Paradox-Abo? Dann kannst du so ein Abo abschließen, kriegst dann alle Inhalte für 20 Euro im Monat oder so. Oder das ist viel, ne? 20 Euro ist viel. Für 10 Euro. Ja,
20 Euro wäre viel.
Ja, 20 Euro ist echt viel, ne? Das ist schon krass. Ist mir gerade nur mal nebenbei aufgefallen. Aber es ist wahrscheinlich, was hast du genannt, dieses
Stellaris Nexus?
Nee, da gab es ja noch das andere. W mit V.
Victoria?
Victoria, das hatte auch so viele Zusatzinhalte, ne?
Kann sein, ja.
Ja.
Weiß ich gerade gar nicht. Aber Stellaris, das liegt auch schon bestimmt seit 2 Jahren bei mir auf der Next-to-Playlist.
Ach, du hast das sogar, oder was?
Ja, ich habe das. Ich hab's auch schon mal gespielt.
Hat einen rausgehauen. Krass.
Und es hat mich aber einfach überrumpelt im ersten Moment. Das war mir einfach viel zu lesen und viel zu viel Menüs. Und dann habe ich gedacht, naja, da muss ich irgendwann mal reinsteigen, wenn ich Zeit habe.
Okay.
Naja. Aber wir haben noch was. Wir haben EA, das ist jetzt nicht super neu, aber zumindest bin ich darüber gestolpert, nämlich die Sims 5 sind jetzt angekündigt und vielleicht ist das jetzt nicht für alle möglichen Leute da draußen neu, soll in 2024 noch kommen. Und was sie gesagt haben, das fand ich dann doch wieder interessant, dass sie einen größeren Fokus auf den Multiplayer legen wollen.
Oh nee.
Genau. Und das ist das eigentliche Interessante. Ja, also ne, mit Fokus auf Multiplayer, da wäre ich auch immer skeptisch bei solchen Spielen. Aber das ist das eigentlich Interessante und vielleicht erklärt es das dann auch schon, warum. Sie wollen Sims 4 weiter am Leben halten und diese zwei Spiele als koexistierend aufbauen. Also Sims 4 wird weiter supported und soll auch weitere DLCs bekommen.
Ja,
obwohl der 5er dann released wird.
Ja, und jetzt sage ich dir warum. Weil die nämlich keine Ahnung haben, ob das mit dem Teil 5 nämlich so klappt, wie sie sich das vorstellen. Das heißt, die halten sich das alte Ding nämlich noch in der Hinterhand, was doch völlig in Ordnung ist, sowohl optisch als auch spielerisch. Und können da immer noch das ist die sichere Bank. Und der 5. Teil ist, gucken wir mal, ob es klappt. Genauso wie damals mit SimCity, was ja voll in die Hose gegangen ist. Da hatten sie aber nicht noch einen anderen Teil. Also das regt mich ja völlig auf. Also das finde ich nicht cool. Also man, wie kann man denn so eine altehrwürdige Serie einfach mit so einem, mit hier, ich meine, Experimente sind ja in Ordnung, ne? Aber was soll das denn schon wieder? Das ist doch, da spüre ich doch schon den Cash Grab, dass sie, du musst immer online sein, ist ja sowieso schon Standard heutzutage. Oh, früher war alles besser, ich höre jetzt lieber auf, sonst rege ich mich auf. Nein, aber ist auch nee, Free-to-Play.
Ich kann das aber vollkommen verstehen. Free-to-Play
ist es wahrscheinlich auch noch. Wahrscheinlich.
Ja. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber kann gut sein. Ne? Ja, ich glaube, da war mal was. Ja, stimmt. Also das Ding ist halt auch, ne, ich kann deine Aufregung voll und ganz verstehen, ne, weil das hatten wir jetzt ja schon einige Male, dass in Spieleserien von der Tradition abgerückt wird und ja, mal was Neues ausprobiert wird, im Sinne, die Nutzerschaft zu vergrößern und natürlich mehr Cash zu produzieren. Und da muss ich halt auch einfach sagen, ja, ich stehe auch auf Innovation und ja, ich bin auch durchaus dafür, dass man mal was probiert, aber man muss das doch dann nicht mit einer erfolgreichen Serie machen, sondern kann doch einfach dann wirklich was daneben setzen und das abkopseln. Also,
ja,
ich verstehe es auch nicht ganz.
Naja.
Aber das Interessante ist ja auch hier, hat ja Paradox eine Ankündigung gemacht, die ist auch schon was her, aber im März 2024 wird es jetzt soweit sein, dass Live by You rauskommt. Und das wird wahrscheinlich dann der große Konkurrenz für die Sims werden.
Ja, ich glaube, das braucht man braucht auch, wir hatten das ja vor vielen, vielen Jahren, da gab es ja mal schon Alternativen zu die Sims. Mal mehr, mal weniger anrüchig teilweise natürlich auch. Ne? Man musste ja mit anderen Sachen überzeugen. Und aber trotzdem irgendwie auch innovativ mit dem, was sie gemacht haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, jetzt mal wieder andere, modernere Ansätze gegenüber den Sims zu sehen. Also schlecht kann es definitiv nicht sein, dass da jemand sich mal positioniert und ein bisschen EA-Feuer macht.
Ja, und Paradox ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Nee. Und die stehen ja für wertige Spiele. Und was die im Prinzip auch schon gemacht haben, ähnlich wie wir über die Dev Diaries bei Cities Skylines 2 gesprochen haben, ist auch, dass sie bei Live by You durchaus hier und da News rausbringen, wo sie gerade dran sind und wie das Spiel aussehen wird. Da gibt es auch schon viel zu gucken. Und grundsätzlich, es sieht realistischer aus. Es ist super detailliert. Also der Detailgrad, ja, was man da alles machen kann, der ist schon echt brutal tief. Und dann, was sie verlauten haben lassen, ist, dass sie halt viel, viel stärker auf Mods gehen wollen und ein Mod-System integrieren wollen und da auch schon die Dev-Tools rausgegeben haben. So dass man da direkt auch an Mods schon rumbasteln kann, so dass das dann zum Start ein üppiger Release werden könnte. Und auch da hatten wir ja auch in unserer vergangenen News-Folge schon drüber gesprochen. Paradox geht ja den Schritt, dass sie eine eigene Mod-Plattform aufbauen werden, was dann auch für alle Plattformen kompatibel sein wird. Also das heißt, auch hier werden die Konsolenspieler bald in den Genuss kommen, derselben Mods wie auf dem PC.
Und das kann natürlich jetzt auch ein guter Zeitpunkt sein, wenn EA mit Sims 5 rauskommt und das jetzt nicht das ist, was die Leute sich vielleicht vorgestellt haben, dann kann natürlich diese Alternative von Paradox nochmal besonders punkten. Ich bin sehr gespannt. Da wartet für uns Lebenssimulationsfreunde doch ein spannendes Jahr.
Genau, denke ich auch. So, ich habe noch einen. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich auf Social Media mitbekommen habt, war ich ja ein bisschen Skifahren. Ich war in Österreich. Und beim letzten Mal, als ich im Urlaub war, hatten wir so schöne News. Also ich fand sie schön. Ich habe kein Feedback bekommen. Aber Stefan, ich glaube, dich hat es auch gefreut. Zumindest war es interessant für dich. So viel habe ich mitgekriegt. Als ich in Slowenien war, habe ich so ein bisschen über den slowenischen Gaming-Markt berichtet. Und jetzt dachte ich, warum machst du das nicht zur Tradition? Vielleicht ist das ja interessant da draußen. Also gebt uns gerne Feedback, wenn ihr das weiter hören wollt. Ansonsten stelle ich dir jetzt, Stefan, ein paar Fragen über Österreich. Kennst du Österreich?
also ich sag mal so.
Österreich
Ich bin, also ist ein absolut schönes Land, das ich bisher leider nur auf Autobahnen kennenlernen durfte. Aber vielleicht ändert sich das ja bald.
Oh nein, wirklich? Du warst noch nie in den Alpen? So wandern oder Skifahren oder irgendwie?
Nee. Nein.
So ein bisschen Berglandschaft geschnuppert.
Schwarzwald ist das höchste der Gefühle.
Ach, ist auch schön, da komme ich ja her. Ja, interessant. Ja, aber Österreich ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Also ja, definitiv.
Viele schöne Städte. Aber da gibt es eben auch Games. Und zwar, Stefan, Österreich hat ungefähr 9 Millionen Einwohner. Also knapp 9 Millionen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Boah, die Frage, die hast du mir, glaube ich, auch schon bei Tschechien gestellt. Ich komme jetzt schon ins Schwitzen.
Bei Slowenien, ne?
Slowenien, Entschuldigung.
Genau. So, was glaubst du denn, wie viele Gamer sich unter diesen 9 Millionen Menschen tummeln?
Boah, ich lag auch bei Slowenien völlig falsch. Wie sieht denn so die Demografie bei in Österreich aus? Was hast du gesagt? 9 Millionen?
Ja, knapp 9 Millionen Einwohner hat Österreich.
Weiß ich nicht. 4 Millionen GamerInnen.
5,8 Millionen.
Oh, okay, nicht ganz
und
daneben.
Und zwar ist das so bewertet, dass mindestens einmal die Woche gespielt wird.
Okay.
Und mich hat diese Zahl dann doch überrascht, weil das sind 65% der Bevölkerung. Das ist schon echt ein Stückchen mehr als in Deutschland. Und wenn du jetzt noch auf die Demografie achtest, nämlich auf die 18- bis 64-Jährigen, ja, jetzt kannst du sagen, okay, 18 ist natürlich sehr hoch, weil zwischen 10 und 18 gibt es ja auch viele Gamer. Da habe ich aber leider keine Statistik gefunden. Und bei den 18- bis 64-Jährigen sind das 78% der Leute, die regelmäßig spielen. Das finde ich echt krass. Und es geht aber weiter als interessante Benchmarks auch mal im Vergleich zu Deutschland. Fand ich super, super spannend, was die Ausgaben angeht. Nämlich, das gestaltet sich doch im Unterschied oder im Vergleich zu Deutschland dann doch ein bisschen anders. Wir haben hier ungefähr durchschnittlich 60 Euro für Online-Gaming. In Deutschland sind das 40 Euro. Und jetzt kommt der Batzen. Im Download-Geschäft haben die schon 90 Euro pro Spieler, wo wir in Deutschland gerade bei 40 Euro stehen. Und jetzt kommt das Superspannende da, nämlich die Prognosen, also ich habe das Ganze auf Statista mir angeguckt, die Prognosen sagen, dass in Österreich 2027 die Downloads, also der Umsatz mit Downloads, die Mobile Games überholen werden. Und in Deutschland, und das ist das Spannende, soll bis 2028 der Unterschied, also die Differenz, gleich bleiben. Das heißt, die Kurven sind mehr oder weniger in einer Parallelbewegung. Also doppelt so viel Mobile Games wie Download Games. Und in Österreich entwickelt sich das komplett anders. Das fand ich wirklich spannend.
Ja, die haben es schon erkannt.
So
die Leute, die sind schlauer als wir. Was ist denn da los? Wir haben weg von. Also ich meine, Mobile Games generell ist ja nicht schlimm. Was ich natürlich meine, sind natürlich diese ganzen Cash-Games, die euch abzocken oder Mobile Casinos oder whatever. Wenn ihr euch natürlich vernünftige, gute Spiele darunter ladet, ist das natürlich alles Tutti, ne? Aber wir kennen das ja alles. Vieles hat mit Glücksspielmechaniken zu tun, die euch dann noch länger an euren Smartphone fesseln. Also das ist meine Kritik, nicht das generelle Mobile-Spiel, ne?
So, und jetzt stelle ich dir noch eine Frage. Und ja, ich gebe zu, die ist ein bisschen gemein, deswegen gebe ich dir direkt vorweg einen Tipp.
Okay.
In Deutschland haben wir grob 900 Entwicklerstudios, die circa 12.000 Menschen beschäftigen. In Deutschland haben wir 90 Millionen Einwohner, also ist grob 10-mal größer. In Österreich, Stefan, haben wir wie viele Entwicklerstudios? Was schätzt du?
70?
Hey, nah dran. 90, ja.
Oh, oh.
Also, okay. Es verhält sich bei den Studios dann doch entsprechend der Größe zu Deutschland. Das ist schon interessant, krass, fand ich. Und diese 90 Studios haben in den letzten 3 Jahren 200 Spiele rausgebracht und beschäftigen grob 1000 Leute, was einer wirtschaftlichen Finanzkraft von einem Umsatz von 50 Millionen im Jahr grob ausmacht. Also fand ich echt ganz, ganz interessant. Und jetzt kommt das, was mich total gefreut hat und was ich ehrlich gesagt aber auch ein bisschen erwartet habe. Stefan, weißt du, was in Deutschland das beliebteste Spielegenre ist?
Ja, also es ist, also ich denke ja immer an die Leute, die Truck Simulator oder so spielen oder Farming Simulator. Also es sind entweder Simulationsspiele. Ich weiß gar nicht, ob Adventures hier noch so das Ding sind. Ich glaube, dass Adventures hier ihr Publikum haben, aber ich glaube, das ist einfach nicht mehr. Es ist nicht die alte Glanzzeit, würde ich sagen. Aber sie sind noch populär und es gibt bestimmt Ausschläge, wie siehe die, das neue Monkey Island und so. Boah, weiß ich nicht. Simulations- und Strategiespiele, eins von beiden.
Strategiespiele. Yeah. Nämlich haben 33% der Befragten angegeben, dass sie regelmäßig Strategiespiele spielen und damit ist das die Topzahl.
Also ich dachte, und wir machen hier einen Nischen-Podcast, dabei sind wir eigentlich Number One-Adressat hier für alle Deutschsprachigen.
So sieht's nämlich aus, genau.
Cool. Und
deswegen hat mich das auch so gefreut, nämlich wie sieht das in Österreich aus?
Ja, auch.
Ja!
Ja.
Und da ist es noch deutlicher, da haben nämlich 36% angegeben, dass sie Strategiespiele regelmäßig spielen.
Ja, wissen wir denn, was die zocken?
Und das ist eine gute Frage, auf die habe ich mich nämlich auch vorbereitet. Da hast du mich ja in Slowenien dann eiskalt überrascht mit dieser Gegenfrage. Und da habe ich gedacht, nee, das passiert mir nicht nochmal. Da gucke ich jetzt mal nach. Und zwar muss ich aber gestehen, vieles davon hat mir einfach echt nichts gesagt. Es gibt deren bekanntesten, jetzt nehme ich vielleicht auch irgendwas falsch auf, zumindest das, was ich in meiner Recherche entdeckt habe, die bekanntesten Studios sind da Rarebyte. Die haben zum Beispiel den Game Dev Tycoon gemacht, den ich super gerne gespielt habe.
Oh ja, okay, das ist mir auch bekannt, ja.
Dann Iron Mountain Interactive, die sagt mir gar nichts, aber die haben eine krasse Historie. Die haben schon viel für Take-Two und Rockstar Games und sowas gemacht. Also die können, also da waren auf jeden Fall sehr, sehr bekannte Sachen dabei. Wahrscheinlich haben die da mitgewirkt oder Portierungen gemacht oder ich weiß es nicht. Dann Clockstone, die sind für Bridge Constructor bekannt. Bonkfish hat sowas gemacht wie ein Spielmodus für World of Tanks. Fand ich auch interessant. Aber grundsätzlich, was ich lesen konnte, war, dass in Österreich das meiste Geschäft der Branche wirklich auf Mobile auch geht. Also auch ähnlich hier wie in Slowenien. Ja, das mein kurzer Abriss zum Ausflug nach Österreich.
So, wo fährst du dann beim nächsten Mal hin, dass wir uns schon mal ein bisschen drauf vorbereiten können? Ja, cool.
Ja, das steht noch nicht fest. Müssen wir mal gucken. Aber ich habe auch noch so ein paar Wirtschaftsdinger. Wir haben ja hier mehrfach schon über die Wirtschaft geredet und haben ja auch in unserer Jahresausblickfolge oder auch in der Rückblickfolge so ein bisschen mal bewertet oder schon gesagt, was wir glauben, wo es für einzelne Firmen hingehen könnte. Und ich habe mich da auch nochmal so ein bisschen weiter mit beschäftigt und deswegen dachte ich, ich muss es einfach auch hier nennen, weil es mich wahnsinnig überrascht hat, wie volatil die Jahresendrallye und auch der Januar schon wieder in der Gaming-Branche läuft. Das ist so brutal, was da los ist. Thunderful hatten wir ja schon besprochen, ne? Und hier ist die Aktie mittlerweile nur noch 40, also 41, irgendwas Cent wert. Ne? Das ist krass. So wahnsinnig brutal. Da ging es 65% in den letzten 6 Monaten runter und in den letzten 3 Jahren dann gute 90% runter. Also ein unglaublicher Wert, was da vernichtet ist. Und grundsätzlich habe ich mir da auch mal die Quartalsergebnisse und sowas angeguckt. Ne? Und da gibt es schon Sachen, die sehen nicht ganz so doll aus, aber sie machen im Großen und Ganzen ja dann immer noch ein Plus. Und grundsätzlich, was man da vielleicht noch spannenderweise, also hier nochmal bitte Disclaimer hier von wegen, auf unseren Informationen, baut da nichts drauf auf, nimmt das nicht für wahre Münze. Das ist einfach nur das, was ich mal schnell recherchiert habe. Hört da, oder wenn ihr Investments tätigen wollt, dann geht das auf euren Senf natürlich. Und da gebe ich euch auf jeden Fall den Tipp, macht euch da selber schlau und lest da selber nach drüber. Ne? Wir können hier keine Verantwortung für irgendwas übernehmen und machen keine Beratung. Dennoch, was ich halt in meiner Recherche interessant fand, war halt, dass die Investments bei Thunderful deutlich hochgehen. Damit geht auch die Verschuldung deutlich hoch. Und Verschuldung zu den aktuellen Zinsen ist ja dann eben auch ein Problem natürlich, beziehungsweise das Geld wird teurer und das schmeckt natürlich dann auch den Investoren nicht. Und dementsprechend leidet auch so ein bisschen das Nettoergebnis, was im letzten Jahr 3 Millionen grob waren, wenn ich das richtig rausgefunden habe. Und im Plan für 2024 sprechen sie von einer Verdreifachung. Also sie wollen 10 Millionen rausbekommen. Okay. Können aber zumindest, so wie ich das lesen konnte, nicht wirklich gut erklären, woher das dann kommt. Also das fand ich bei anderen dann deutlich schlüssiger hergeleitet. Und natürlich gibt es da ein riesenkomplexes Zahlenwerk, was sie veröffentlichen. Und rechnerisch wird das schon irgendwie stimmen alles. Aber was so die Releases angeht, ich bin gespannt. Also sie sagen halt für 24 und Anfang 25 haben sie 18 Spiele in der Pipeline. Und die letzten großen Releases waren Viewfinder, das ist im Juli rausgekommen, das ist sehr positiv auf Steam bewertet. Und SteamWorld Build ist im Dezember rausgekommen, ist auch sehr positiv bewertet. Hatten wir auch schon gesagt, dass wir das auf der Gamescom gespielt haben. Und zumindest mich hat es total gecasht. Ich habe es auch schon gekauft. Das ist sicherlich ein schönes Spiel. Ob das jetzt der Heilsbringer für Thunderful sein wird, da wäre ich skeptisch. Aber grundsätzlich zumindest schon mal erstmal zwei positive Releases, die sie da vermelden konnten. Ob sie auch erfolgreich sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Daraus geht in der Statistik nichts hervor. Aber was ich interessant fand in der letzten Folge für den Jahresausblick, habe ich noch gesagt, bei Thunderful wäre ich echt extrem vorsichtig, weil mir ist da kein schlüssiges Konzept bisher so untergekommen, wie sie jetzt eigentlich wieder auf Kurs kommen wollen, beziehungsweise was sie alles so vom Management und so verlauten haben lassen. Das wackelt meines Erachtens so ein bisschen. Grundsätzlich, was man aber auch auf der Positiv- oder auf der Chancenseite sagen muss, dass der KGV, zumindest wenn deren Plan so aufgeht, ja dann deutlich besser ist. Also sprich, es sieht spannend aus, wenn es die Firma weitergibt, weil jetzt kann man die Aktie halt wirklich sehr, sehr günstig kaufen. Interessant fand ich auch bei Team 17. Team 17 hatten wir ja auch vorher gerade schon mal besprochen, hier mit Gord. Da hatten wir auch in unserer Jahresausblick-Folge gesagt, hier super interessant, dass sich gerade das Management komplett mit Aktien eindeckt und das auch nicht zu knapp. Und das sieht man eben jetzt auch schon im Januar, dass die Aktie in dem vergangenen Monat plus 20% gemacht hat. Steht jetzt irgendwo bei grob 2,14 Euro und sind damit aber immer noch 55% weniger als noch vor einem Jahr. Aber da zumindest steht das Management voll dahinter und sagt, sie haben weiterhin einen soliden Plan und sehen auch in ihren Zahlen nichts Auffälliges, wollen sich aber trotzdem irgendwie rüsten, indem sie halt Einsparungen vorsorglich vornehmen. Aber zumindest alles, was ich da so lesen konnte, sieht eigentlich schlüssig irgendwo aus. Also das könnte auch eine Chance sein. Bei Embracer, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber jetzt gesprochen, da ist es auch heftig zugegangen in den letzten Monaten. Und auch hier scheinen die letzten großen Entscheidungen zumindest mal, was so den Börsenwert angeht, dann doch auch in die richtige Richtung zu lenken. Die hatten gute Quartalszahlen rausgebracht, oder was heißt gute, bessere, und haben jetzt Abstand von dem großen New World Projekt genommen. Also das Spiel haben sie fallen lassen. Und der Aktienkurs, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich deswegen passiert ist, aber zumindest ist der in den letzten 3 Monaten um gute 25-27% hochgegangen, wo jetzt die Aktie wieder bei 2,30 Euro grob steht. Anders sieht es bei Focus Home aus. Da hattest du ja, Stefan, auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, deine Nähe zu den Spielen bekundet.
Ja.
Und die sind brutal gecrashed. Die sind jetzt im letzten Monat 30% runtergegangen und in den letzten 3 Monaten weit über 40% runtergegangen. Also da ist es auch spannend, was da passiert. Hat sich jetzt kürzlich noch mal ein bisschen erholt, aber die Aktie steht jetzt irgendwo bei grob 14 Euro. Ja, spannendes Thema. Frontier, auch da ist es super, super volatil. Frontier haben wir auch schon berichtet drüber und ja auch gerade hier mit dem Formel-1-Manager nochmal besprochen, steht aktuell bei 1,50 und ist wirklich ein Auf und Ab. Auch Frontier will ja sehr, sehr stark und fokussiert auf den großen IPs aufbauen und weiter die Strategie auf hochqualitativen Strategiespielen fahren. Hat auch von dem Indie-Programm Abstand genommen und will eben jetzt stärker auf ihren Core fokussieren. Und die haben 2 große Titel in der Pipeline, wo sie noch nicht sagen, um was es geht. Meine Vermutung ist daher, dass es auch Planet Zoo betrifft, dass wir das auf Konsole sehen werden. Das könnte gut sein, zumindest die Verkaufszahlen. Die haben echt schöne Charts, die sie da in ihrem PR-Kit rausgeben, wo man die Verkäufe ihrer Spiele über die Zeit sieht und dann schreiben sie auch immer schön dazu, was bei einzelnen Peaks oder irgendwelchen Unregelmäßigkeiten passiert ist. Und da sieht man sehr, sehr schön, kann man daraus ableiten, dass es so statistisch eigentlich für sie jetzt genau der richtige Zeitpunkt wäre, Planet Zoo auf Konsole rauszubringen. Und ich würde mich darauf freuen, aber auf jeden Fall hier der Aktienkurs grob 1,50 sind damit mal satte 30% gefallen in den letzten 2-3 Monaten. Die haben aber jetzt auch in den vergangenen 2 Wochen immerhin schon wieder 7 oder 8% plus gemacht. Also es ist spannend, was da passiert. Also auf jeden Fall, summa summarum, konnte man im letzten Jahr mit Gaming-Aktien eine ganze Menge Geld verbrennen. Mein Tipp ist tatsächlich, also wie gesagt, ne, wir geben keine Tipps, mein Tipp, den ich gerade so für mich im Kopf habe. Ich glaube fest daran, dass man einige lukrative Unternehmen jetzt billig einsammeln kann. Und wenn man die Geduld hat, 2-3 Jahre zu warten, dann kann man hier sicherlich ein Schnäppchen schlagen. Die Frage ist einfach nur, wo, ne? Weil alle werden es wahrscheinlich nicht schaffen.
Nee.
Und das ist halt so die Kehrseite, ne? Auch hier Nacon hatten wir schon mal drüber berichtet, ne? Nacon, die sind auch wieder ein bisschen gefestigt. Also deren positiven Releases, die zahlen sich scheinbar auch schon in den Zahlen aus. 26% hat die Aktie hier plus gemacht in den letzten 2-3 Monaten. Steht jetzt bei guten 1,60. Aber auch da, ne, einen riesen Crash gehabt im letzten Jahr. Und der Muttergesellschaft Big Ben, die haben 41% plus gemacht in den letzten 3 Monaten, aber stehen gegenüber von einem halben Jahr immer noch mit minus 27% da. Das ist echt interessant, was da passiert, ne? Und grundsätzlich, was man summa summarum so ein bisschen High-Level sagen kann, es gab ja eine Jahresendrallye an der Börse im Dezember. Und man geht ja auch weiter davon aus, dass die ganzen Krisen im Prinzip nicht durchschlagen oder die Rezessionsängste so ein bisschen verfliegen und 2024 auch wieder gut sein wird. Und grob kann man sagen, dass die Unternehmen mit einer soliden Strategie, dass die gerade deutlich Plus machen. Zum Beispiel Nintendo fand ich super auffällig. Ne? Die haben sich im Prinzip über die gesamten letzten ein, zwei Jahre mehr oder minder flat bewegt, also einen Seitwärtstrend gehabt. Nintendo ist halt sowieso nicht bekannt dafür, dass sie große Sprünge machen. Das ist eine sehr solide Aktie. Aber hier in den letzten 3 Monaten plus 15%. Also fand ich eine spannende Geschichte.
Ja, vielen Dank, Dominik, für das ausführliche Update. Natürlich wie immer. Also wenn ihr Fragen habt, dann oder Anregungen natürlich auch. Der Dominik ist euer Ansprechpartner. Juti, dann spicke ich mal auf deinen Zettel. Der sieht ziemlich leergefegt aus.
Mein Zettel ist leer.
Okay. Ja, das war doch eine fantastische, schöne Einstandssendung hier. Zumindest, ja, ihr wisst ja, dass die Tour im All wurde ja voraufgezeichnet. Also die erste 2024 auch aufgezeichnete Sendung hier als News von den Strategen. Schön war's. Und ja, schauen wir mal. Das Jahr hat auf jeden Fall einiges zu bieten. Und übrigens hier, Atok, melde dich bei uns. Du hast da was abzuholen, ne?
Ja, tut das und hört weiter rein. Wir werden auch weiter Gewinnspiele bringen. Wir haben ja ein neues Shot-Format rausgebracht. Hört dabei bei Turm Eul rein. Und da werden wir immer Wahrheit oder Pflicht am Anfang spielen. Eine neue Tradition, die wir in diesem Format aufbauen. Und ich prophezeie schon mal, dass es da hin und wieder auch was zu gewinnen gibt.
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur Tipps und Tricks gibt es bei den Strategen, sondern ab und zu auch mal was zum Gewinnen. Schön. Ja, Dominik, wir sehen uns, so würde ich mal sagen. Also sehen, hören, was auch immer. Also irgendwie eins von denen. Und ihr da draußen, schön, dass ihr da seid. Und ich weiß auch gar nicht, wann hört ihr uns eigentlich immer? So morgens, abends, mittags. Ich kann das gar nicht festmachen. Deswegen wünsche ich euch einfach eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass ihr dabei wart. Hört wieder rein und empfehlt uns euren Freunden. Tschüss zusammen.
Tschüss.